NDR Kultur à la carte.
Heute mit Annemarie Stoltenberg und ich begrüße ganz herzlich die Komikerin, Autorin, Familientherapeutin Cordula Stratmann. Herzlich willkommen.
Eine herzliche Begrüßung zurück. Guten Tag.
Sie haben gerade ein neues Buch veröffentlicht, das hat den schönen Titel »Wo war ich stehen geblieben?« Also humorvolle Alltagsbetrachtung, der Untertitel heißt »Grübeleien und Geistesblitze«. Das kann man so richtig gar nicht einordnen, das Buch. Es ist kein belletristisches Buch, es ist kein Sachbuch. Als was würden Sie das bezeichnen?
Zum Beispiel auch nicht als, also im direkten Untertitel als humorvolle Alltagsbetrachtung, wobei das durchaus richtig ist, aber ich mache mir durchaus so ernsthafte Gedanken, dass ich Gott sei Dank nicht bei Social Media bin, weil sich schon wieder irgendwer aufregen würde, wenn ich mich über Mutterschaft äußere, über Elternliebe oder so. Und da sind Dinge drin, die meine ich sehr, sehr ernst. Und da spricht auch eher der ernsthafte Mensch Cordula Stratmann aus den Zeilen als die Komikerin.
Wobei Sie ja manchen Dingen auch Ihre Schwere nehmen, dadurch, dass Sie heiter betrachten.
Ja, das stimmt.
Für mich ist das so ein Buch, viele Menschen haben ja die Angewohnheit, beim Einschlafen noch zu lesen. Und dafür finde ich das ideal, dann wird man so ein bisschen begleitet auch dabei.
In den Schlaf, meinen Sie, Frau Stoltenberg?
Ich meine nicht, dass das Buch zum Einschlafen geeignet ist. Ich finde sowieso, dass man sich nicht konditionieren sollte, Bücher als Schlaftabletten zu benutzen.
Ja.
Aber es gibt Bücher, die sind zu schwer, um sie vor dem Schlafengehen zu lesen.
Das ist richtig. Die sollte man im Sessel sitzend aufrecht zu sich nehmen, manche Bücher. Ja.
Dieses hier, wo war ich stehen geblieben, da behandeln Sie so schöne Begriffe wie Achtsamkeit, Würde, Warten, Rucksäcke kommen vor. Sind das Themen, wo Sie sich täglich so eine kleine Notiz machen? Oh Mensch, das würde sich eignen, ein paar Gedanken darüber aufzuschreiben.
Ja, ich gehe eigentlich seit Kindheit beobachtend durch diese Welt und verarbeite das Zeug immer in mir, entweder zu ernsthaften Schlüssen oder zu lustigen Stupsern. Das ist eigentlich, ich bin, glaube ich, damit schon auf die Welt gekommen. Ich kann das gar nicht beeinflussen. Das ist bei mir angelegt. Und ich schreibe mir das auch immer schon auf, als Kind, als Jugendliche, als Erwachsene. Und nun habe ich ja diesen schönen Beruf, dass ich sogar Bücher veröffentlichen kann, was ich sehr schön finde, dann kann ich mich mit den Gedanken auch noch an andere Menschen wenden als an mich oder Freunde. Und ich habe gestern eine längere Zugreise gehabt und dann füllt sich sofort mein Notizbuch. Und nicht, weil die Deutsche Bahn und so weiter mit der Verspätung, sondern weil das ja ein Sammelsurium an Menschelei ist. Mittendrin nimmt man Platz und schaut sich um und hat viel aufzuschreiben, wenn man andere Menschen anschaut und das nicht zynisch macht, darum geht's mir gar nicht. Ich habe überhaupt gar keine Freude an Schadenfreude oder auch an Zynismus oder Abwertung. Ich finde uns Menschen einfach sagenhaft seltsam.
Das ist, glaube ich, ein treffender Begriff, so kann man es auch sehen. Ich finde übrigens, ein großer Vorzug dieser Grübeleien und Geistesblitze, wie der Untertitel heißt, ist, dass sie nicht Klischees bedienen, sondern wirklich auch eine eigene Meinung hier transportieren.
Ja, ich habe durchaus ein ernsthaftes Anliegen mit diesem Buch. Ich möchte zum einen immer erheitern, weil ich meine es auch mit meinem Humor und mit der Heiterkeit sehr ernst, was in Deutschland immer noch nicht richtig verstanden wird. Wir haben immer noch Trennung von U, Unterhaltung und E, Ernsthaftem. Und das Leben zeigt eigentlich jeden Tag, dass das eine absolute Lüge ist. Wir haben alles zeitgleich. Und die Ambivalenz ist eigentlich das, was uns am meisten steuert durch unser Leben und nicht die permanente Entscheidung, oh, ist das jetzt U oder ist das E? Das ist fehlgeleitete Energieverschwendung.
Außerdem, das wissen alle, die auf Bühnen oder in Büchern sich äußern, die Menschen zum Lachen zu bringen, ist die höchste Kunst. Überhaupt zum Weinen kann man sie leichter bringen, aber Lachen, dass manchmal eben auch, dass sie die Schwere des Alltags vergessen können, das finde ich schon, dass das eine dass Sie darin eine Meisterin sind.
Oh, das freut mich. Vielen Dank. Das ist schön. Ich würde so gerne, also ich mag es am liebsten, wenn es jemandem bei mir gelingt. Und ich würde das so gerne auch hinkriegen bei den Menschen, dass man eher angerührt ist. Also das würde ich als das Schönste in meinem Leben bezeichnen. Und dann ist es mir tatsächlich egal, ob das jemand mit sehr lustigem Angebot macht oder mit einem ernsthaften, mit einem guten, wertvollen Gedanken. Ich bin gern angerührt.
Ich hoffe, wir können Sie mit ein bisschen Musik anrühren. Wir
hören
die Ouvertüre zur Oper Radamisto von Georg Friedrich Händel mit dem
Ensemble. Oh, her damit!
Il Complesso Barocco unter der Leitung von Ellen Curtis. Gast bei NDR Kultur à la carte ist heute Cordula Stratmann. Wir haben uns eben über die Kunst des Humors, die Kunst, Menschen zum Lachen zu bringen, unterhalten. Sie haben ja, wie ich Ihrem Lebenslauf entnehme, 1996 gewechselt. Sie waren und sind systemische Familientherapeutin und 96 haben Sie denn die Comedy-Bühnen unseres Landes betreten. Und jetzt sind Sie ein bisschen auch wieder zurückgekehrt, machen das also zweigleisig, wenn ich das richtig verstanden habe. Sie arbeiten wieder als systemische Familientherapeutin und sind weiterhin Komikerin.
Ja, so ist das. Ich war aber immer schon beides. Ich glaube ja, dass man einen Beruf ergreift, weil man so ist und nicht, dass man so wird, weil man einen Beruf ergreift. Also ich würde die Tendenz eher so beschreiben und ich habe... Nach dem Schlüpfen habe ich mich damals, als ich geboren wurde, habe ich, glaube ich, recht schnell mich in die Beobachtung meiner Familienmitglieder und meines Seins in diesem Getümmel, in diese Beobachtung habe ich mich begeben und dann entstand daraus so mein Leben, dass ich immer empfunden habe, ah, wie geht's jetzt der Mama? Aha, so ist der Papa und meine Brüder, so, ich habe viel diese Dynamiken aufgenommen und daraus ist Gott sei Dank mein komisches Talent immer weiterentwickelt, aber auch mein therapeutisches und für mich gehört das zusammen und ich würde selber auch nur Therapie machen wollen bei einer humorbegabten Therapeutin.
Sie haben zwei ältere Brüder, das kann ja zweierlei bedeuten. Manche Brüder beschützen ihre kleinen Schwestern, manche sind aber auch eine Herausforderung und machen ihre kleinen Schwestern durch alle möglichen Tricks zu starken Menschen. Wie war das bei Ihnen? Eher beschützt oder herausgefordert von den älteren Brüdern?
Ach, das war, meine Brüder sind einiges älter als ich, 6 und 8 Jahre.
Oh, das ist eine große Spanne.
Ja, das ist eine große Spanne und ich bin eher auch als Einzelkind mit geliebten Brüdern aufgewachsen. Also bei uns war alles immer so ein bisschen anders. Und auch das Einzelkind-Dasein ist für mich auch keine Einladung für romantische Ideen, weil als Einzelkind ist man mit diesen Eltern auch alleine und das ist auch nicht immer so witzig, weil diese Eltern ja nicht durchgehend heitere, entspannte, gut durchgewalkte Menschen sind, sondern Menschen mit Kummer und mit Problemen und meine Eltern waren auch noch Kriegsteilnehmer, also die Geschichte ist doch immer wieder auch sehr belastet. Nichtsdestotrotz habe ich immer sehr gerne von meinen Brüdern erzählt und tue es noch heute, weil das zwei tolle Männer in meinem Leben sind, auch wenn sie ferner aufgewachsen sind als ich.
Ja, als ich den Roman von Walter Kempowski gelesen habe als Jugendliche, uns geht's ja nach Gold. Da kam der Satz drin vor über den Vater, warum ist er nur immer so vogelig?
Ja.
Und das war für mich als Kind, als Jugendliche eine Erleichterung,
ja,
dass das jemand mal gesagt hat. Warum sind die denn immer so vogelig? Das war etwas, was wir als Kinder nicht verstanden haben.
Ja, ich habe das erst recht spät oder vielleicht sogar ausdrücklich, so dass ich es niedergeschrieben habe, tatsächlich erst in diesem Buch hier, was Sie vorliegen haben, artikuliert, dass wir immer als Kinder unserer Eltern, das reflektieren wir gar nicht und es sagt uns auch keiner, wir gehen davon aus, unsere Eltern müssen ja, das sind ja unsere Leuchttürme und die erklären uns ja, wie wir auf die Welt schauen sollen. Und wir wissen nicht, dass unsere Eltern ja selbst beschädigte Menschen sind, weil wir alle Menschen sind in irgendeiner Weise beschädigt. Es gibt niemanden, der nicht mit irgendetwas hadern könnte. Und ich finde das eine auch sehr befreiende Erkenntnis, auf meine Eltern zu schauen und zu wissen, die können ja gar nicht alles richtig machen. Und ich bin nicht abhängig davon, ob ich ein gutes Leben habe, dass meine Eltern alles richtig gemacht haben, sonst bin ich verloren. Verstehen Sie?
Ich glaube ja. Man weiß ja nie, ob man sich wirklich versteht.
Das stimmt.
Das, was Sie als Therapeutin machen, nennt sich systemische Familientherapie. Was ist damit gemeint?
Das bedeutet, dass wir jede Gruppierung als System verstehen, also Gruppen, Arbeitsteams und eben auch Familie, wo jeder Einzelne auf den anderen wirkt, mit dem, wie er ist, wie er sich bezieht auf den anderen. Also wir stellen als Familientherapeuten die Verbindung her zwischen den Menschen, auch die, die sie abgebrochen haben. Da wirkt trotzdem immer subkutan eine Zugehörigkeit, in Familien sogar besonders.
Also es wird nicht nur der Mensch für sich betrachtet,
genau,
sondern auch das Umfeld. Was macht ihn zu dem, der er ist? Warum ist er an der einen Stelle verhärtet, unerbittlich, unversöhnlich?
Genau. Ja, was hat er gelernt? Was hat der Mensch gelernt? Mit welchem roten Faden kommt er jetzt hierher? Und welchen Faden spinnt er selber weiter? Welche Entscheidungen trifft er selber ganz bewusst und welche unbewusst? Delegation ist zum Beispiel ein großes Thema, wie Eltern ihren Kindern Aufträge erteilen, mach mich glücklich.
Und sei glücklich ist auch ein
Sei
Auftrag.
Glücklich, weil damit machst du mich glücklich, genau.
Ist auch eine Forderung, die man nicht immer erfüllen kann.
Nein, sowieso nicht. Das ist ein Irrtum.
Manchmal macht ja das Hören von Musik glücklich. Sie haben sich gewünscht, den Anfang vom Requiem von Wolfgang Amadeus Mozart.
Ja.
Wir hören das jetzt mit dem Chor des Bayerischen Rundfunks und dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Maris Jansons.
Thank you.
Hier bei NDR Kultur à la Carte habe ich jetzt eine Frage an Cordula Stratmann. Beobachten Sie als systemische Familientherapeutin eine Veränderung in unserer Gesellschaft, die ja aus meiner Sicht mehr und mehr Druck ausgesetzt ist?
Ja, genau das ist der Grund, warum es eine Veränderung in der Gesellschaft gibt.
Wie äußert sich die?
Durch unerbittliche Unversöhnlichkeit, zu der sich die Menschen leider in immer größerer Zahl entscheiden, weil sie behaupten, das sei die beste Lösung, um sich die anderen vom Leib zu halten. Das sind so lauter Trugschlüsse, mit denen wir uns immer weiter in so ein Gegeneinander entwickeln. Und das ist unter anderem ein Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe, weil ich so gerne Ideen aufzeigen möchte, wie wir miteinander wieder in Verbindung geraten können oder überhaupt anregen möchte, dass die Notwendigkeit erklärt wird, dass wir Verbindung miteinander brauchen, weil wir sonst nicht zurechtkommen in dieser Welt ohne die anderen. Und ohne Ambivalenz, ohne Großzügigkeit, ohne Heiterkeit, ohne Selbstdistanz, ohne Selbstreflexion, ohne die Dinge werden wir kein schönes Leben haben.
Sie haben ja auch den Begriff Achtsamkeit darin vorkommen lassen in dem Buch. Wo war ich stehen geblieben? Und mir ist schon lange aufgefallen, dass die Menschen, die am intensivsten über Achtsamkeit sprechen, hauptsächlich Achtsamkeit für sich selbst aufbringen.
Ja, das ist leider auch so eine Entwicklung. Und ich denke manchmal, oh, hoffentlich muss man nur noch ein bisschen Zeit abwarten, bis die dann auch bemerken, dass das überhaupt nicht wirklich fröhlich macht. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand langfristig anwenden möchte, anderen Menschen, die ihm nahestehen oder auch mittelnahestehen, zu sagen, du, also tut mir leid, da bin ich jetzt erst, das fühle ich jetzt nicht, ich kann dir jetzt gerade gar keinen Kaffee machen, weil es, also ich sag zu viel, ich muss auch mal Nein sagen. Ich sag zu wenig Nein. Und also wie häufig ich Frauen in meiner Praxis habe, die bereits Therapieerfahrung haben, wo sie in diesen Therapien durchaus getrainiert wurden darin, nee, jetzt sind sie mal dran und jetzt müssen sie auch mal Nein sagen lernen. Und dann sag ich immer, wenn sie ein Mensch sind, der gut Ja sagen kann, dann können sie etwas ganz Fundamentales scheinbar sehr gut. Dann ist vielleicht das Maß etwas, was wir uns anschauen müssen oder ihr Motiv, warum sie nie auch mal sagen, entschuldige bitte, das möchte ich jetzt nicht machen, aber ich rück nicht ab von dir. Ja, also natürlich ist Nein eine sinnvolle Antwort auf manches, aber wenn wir das Ja, was wir häufiger anwenden, komplett gegen ein Nein austauschen und denken, wir täten so viel für uns selber, das ist ein Trugschluss.
Wenn ich das richtig interpretiere, worum es Ihnen geht, dann glaube ich auch, dass Sie darauf zielen, welche Freude es einem selber macht, wenn man ja für jemand anderen etwas tut.
Ja, ja.
Das ist ja eigentlich schöner als Nein sagen.
Absolut. Und es ist auch so viel mühsamer, Nein zu sagen, dann den anderen wieder zu erklären, warum das jetzt gerade für mein psychisches Überleben wahnsinnig wichtig ist. Das kostet auch wirklich Mühe, den enttäuschten Menschen zu sagen, warum ich jetzt Nein auf einen Gefallen sage oder irgendwie so. Also das ist ein Kraftaufwand, den ich da habe. In der Zeit habe ich schon längst demjenigen bei meinem Einkauf noch etwas mitgebracht. Oder es geht ja häufig so um Sachen, wo man für jemanden etwas tun soll oder so. Ich glaube, dass wir besser an anderen Dingen sparen. An Kommentaren zum Beispiel.
Oh ja, das wäre schön.
Ja,
das wäre schön.
Wir verwenden sehr viel Kraft darauf, dauernd zu sagen, das finde ich gut, das finde ich schlecht, den finde ich richtig scheiße.
So dieses Dauerrezensententum, genau. Dass unentwegt gesagt wird, was jemand gut oder schlecht findet.
Ja.
Das ist so eine Gesellschaft von Blockwarten, die sich da entwickelt.
Und das ist wahnsinnig anstrengend. anstrengend. Also diese Wesensart zu pflegen ist wirklich anstrengend. Und dann ist man durchaus zu erschöpft, um dem anderen auch noch einen Liter Milch mitzubringen.
Mir ist aufgefallen, also als Radfahrerin fahre ich manchmal eine ganz kleine Strecke auch auf einem Bürgersteig. Ich versuche das sehr rücksichtsvoll und behutsam zu tun. Und ich merke, dass der Ton da schärfer wird, überhaupt im Straßenverkehr. Und es ist mir jetzt schon zweimal passiert, dass ich abgestiegen bin von dem Fahrrad und trotzdem beschimpft worden bin. Mit der Begründung, ich habe aber gesehen, dass sie da vorne auf dem Bürgersteig gefahren sind.
Ui, ui, ja. Ui.
Aber dieses, die Anstrengung, Nein zu sagen, wenn ich Sie dann noch mit einer eigenen Anekdote beglücken darf. Meine Tochter hat, als sie ganz klein war und ich versucht habe, sie zu erziehen, hat sie immer ganz ernsthaft zu mir gesagt, Mama, sag doch einfach ja. Nein sagen ist so anstrengend.
Oh, wie süß, ja.
Lebensregel.
Oh, das ist, von den Sie Kindern können wir viel lernen, aber leider müssen wir ja gerade auch bei den Kindern schon mal Nein sagen und
Sie
das
haben
auch
ja
aushalten.
Auch einen Sohn, genau. Emil.
Ja.
Und
ja.
Haben Sie den gut durch die Pubertät begleiten können mit Humor?
Oh ja. Ja. Ich glaube, dass man durch jede Pubertät ganz gut durchkommt, wenn man immer schon versucht, eine gute Verbindung zum Kind zu haben. Und das heißt nicht, dass man dauernd will, dass das Kind der Fan von einem ist. Das verwechseln manche. Ich bin ja durchaus Orientierungsfigur für meinen Sohn und also als Mutter fürs Kind und als Vater fürs Kind. Die möchte ich gerne dringend mitnennen, die Väter. Wir sind Orientierung und müssen dann halt manchmal aushalten, dass die Kinder das überhaupt nicht gut finden, was wir jetzt gerade für eine Maßnahme ergreifen oder ja, wie wir Grenzen setzen und die Welt irgendwie ordnen für sie, je nach Alter. Das muss auch entsprechend sein. Also es ist schon eine große Aufgabe, diese Elternschaft.
Wir wollen noch ein bisschen ausruhen und genießen, auf andere Gedanken kommen. Wir spielen jetzt noch ein Stück aus Mozarts Requiem, Dies Irae, wieder mit dem Bayerischen Rundfunkorchester und dem Chor des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Maris Jansons. Cordula Stratmann, können Sie auch singen?
Oh, ich habe, als ich 16 und 17 Jahre alt war, in einem ganz tollen Chor in Düsseldorf mitgesungen und habe das Requiem von Mozart unter anderem auch in Saint-Malo in der Kathedrale mit aufgeführt. Das war so großartig, dass ich heute noch Gänsehaut bekomme, wenn ich dieses ganze Requiem anhöre. Und ich sage mal so, ich habe nach Leibeskräften gesungen und so wie es wie es meine Begabung hergibt. Ich glaube nicht, dass ich eine besonders schöne Stimme habe. Ich mag auch meine Sprechstimme nicht besonders gerne. Aber wenn es in Köln einen Chor gibt, der mich gerne aufnehmen möchte, dann komme ich sofort vorbei. Ich singe gerne, sagen wir es so. Lange
es kann
Antwort.
Doch auch sein, dass man durch solche Erfahrungen das bekommt, was man heute Resilienz nennt, also seelische Widerstandskräfte.
Durch Singen? Mhm. Ja, das glaube ich definitiv. Also durch Musik wird man ja in eine andere Welt eingeladen. Ich glaube sowieso, dass wenn es einem mit sich selber nicht gut geht, ist manchmal ein Teil der Lösung, dass man sich mit der Welt verbindet und nicht, dass man noch weiter in sich hineinschaut und noch mehr denkt, oh, jetzt bist du so. Also in die Selbstbeobachtung gehen ist wichtig, um sich mit sich auszukennen. Aber man muss auch raus aus dieser Selbstbeobachtung und die Welt beobachten und sich anschauen, was die Welt zu bieten hat, womit man sich verbinden kann. Das ist ganz häufig Natur, das ist Musik, das ist Kunst, Kultur. Das hat heilsame Wirkung.
Wobei man ja manchmal tatsächlich nicht die Kraft hat, sich auf all das zu besinnen, was man theoretisch weiß. Also Sport machen, wandern, singen, Musik hören. Es gibt ja auch Lebensphasen, wo man nicht mal das schafft. Und nicht jeder hat das gleiche seelische Rüstzeug.
Das ist richtig. Und deswegen gibt es Gott sei Dank Unterstützung. Ne? Es gibt professionelle Hilfen und es gibt auch Menschen, wenn es denen so wirklich dramatisch schlecht geht und sie sich wahnsinnig abkämpfen in ihrem Leben und jeden Tag sich entscheidend die Frage stellen, ich schaffe das nicht mehr. Manche dieser Menschen sind auch wirklich gut in einer Klinik aufgehoben, wo es eine Direkthilfe gibt, wo man einmal raus ist aus seiner ganzen Mühle, die man jeden Tag denkt, nicht mehr zu schaffen. Also das ist manchmal auch eine hilfreiche Entscheidung, die man da treffen kann.
Wie kann man sonst begleiten als Therapeutin, als systemische Familientherapeutin, die Sie ja neben Ihrer Arbeit als Komödiantin auch betreiben? Wie begleiten Sie Menschen, die sich ja auch oft als Opfer empfinden selbst?
Ja, das ist ein großes Problem, dass wir Menschen uns gerne zu Opfern erklären, weil es, glaube ich, für viele erstmal zu anstrengend ist und auch gar nicht zugänglich, dass jeder selbst Verantwortung trägt für seine Entscheidungen, die er trifft und für seine Beziehungen, die er führt und für seine Situationen, in der er sich befindet. Jeder Mensch ist dafür erstmal selbst verantwortlich. Und das Schöne, deswegen bin ich bis heute wirklich so eine überzeugte systemische Familientherapeutin, weil in dieser Schule ganz wichtig ist, dass wir die Menschen nicht krank schreiben, sondern dass wir an ihrer Kraft andocken. Dass wir sagen, das, was du an Anstrengungen erlebst, ist Ausdruck deiner Lebenskraft und du kannst sie umwidmen. Wenn du ins Leiden so viel Kraft stecken kannst, kannst du ins Gelingen dieselbe Kraft auch stecken. Und jetzt geht's an die Arbeit des Perspektivwechsels.
Spannender Gedanke, aber das blendet ja für diesen Moment aus, dass es tatsächlich auch Täter gibt. Dass es Menschen gibt, die tatsächlich leiden, weil jemand ihnen Böses angetan hat.
Nein, das blendet überhaupt das nicht aus. Es richtet nur den Fokus darauf, dass wenn ich Opfer eines Täters geworden bin, dann beginnt danach eine ganz entscheidende Heilzeit, für die ich selber meine Kraft in die Hand nehmen muss. Der Täter wird mir nicht beim Heilen helfen. Und es zerstört mich noch einmal neu und weiter, wenn ich mich ab dann ständig auf diesen Täter und die Tat beziehe. Das ist eine sehr kraftvolle Arbeit, die ich da leisten muss. Und deswegen ist es so entscheidend zu erkennen, was ich für ein Leid empfinde, welche Kraft mich das kostet und zu erkennen, dass das die Kraft ist, die ich zur Verfügung habe und dass ich diese Kraft ins Heilen stecken kann und diesen Täter und die aktuelle Tat, die akute Tat, die stattgefunden hat, loszulassen. Und das enthebt überhaupt nicht den Täter seiner Verantwortung. Das gibt nicht mir die Verantwortung für die Tat. Aber ich werde wieder neu Herrin meines Lebens und kann mich von dieser Tat lösen, wenn ich erkenne, dass ich die Kraft in mir, in mein Weiterleben investieren kann.
Es baut einen irgendwie auf, wenn Sie das so mit so viel Energie und Dynamik auch sagen. Stecken Sie auch Kraft hinein in solche Therapiestunden oder lehnen Sie sich da eher zurück und begleiten jemanden bei der eigenen Lösungsfindung?
Also das ist, glaube ich, Typsache bei Therapeuten und Therapeutinnen. Ich hänge mich voll rein. Das bedeutet aber, also A, weil ich so eine Freude an dieser Arbeit habe. Ich habe so eine, es ist für mich wirklich extrem beglückend, diese Bewegung, die dann in Gang kommt, zu begleiten und jemanden auch nicht vom Haken zu lassen und zu sagen, du weichst gerade wieder aus, du bist gerade wieder durch die Tür mit dem Selbstmitleid gegangen, komm mal wieder raus aus diesem Raum, schließ diese Tür und guck mal, daneben ist die Tür mit, da steht Selbstverantwortung drauf. Jetzt machst du die mal auf und jetzt guck mal, vielleicht steckst du mal nur die Nase rein, ist ja noch relativ unbekannt für dich, dieser Raum. Und es macht mir wahnsinnige Freude, weil es so fruchtbar ist und es kommen selbstverantwortliche Menschen dann dabei heraus und die braucht unsere Gesellschaft extrem. Und es ist aber keine Kraft, keine Arbeit, in die ich mich reinhaue, die mich auszehrt. Und ich halte immer die professionelle Distanz zu meinem Gegenüber. Es ist aber für mich keine Frage, dass ich als Therapeutin sehr herausfordernd arbeiten möchte und auch durchaus manchmal direktiv und auch durchaus konfrontativ, wenn es sein muss. Weil meine Mentoren waren mit mir recht schonungslos und ich bin deswegen so kräftig geworden. Nicht, weil ich als kräftiges Baby auf dem Wickeltisch gelegen habe.
Wir hören jetzt den dritten Satz aus der Violoncello-Sonate G-Moll von Frédéric Chopin mit Zolga Betta und Bertrand Chamaillou.
Thank you.
Zu Gast heute bei NDR Kultur à la carte ist Cordula Stratmann. Wir sprechen jetzt über Rucksäcke, Taxifahrer, Diversität, Wokeness. Das sind Begriffe aus Ihrem neuen Buch, Wo war ich stehen geblieben? Das sagt man ja so in der Mitte Deutschlands immer, wenn man so von Höcksken auf Stöcksken kommt.
Mhm.
Was hat es mit den Rucksäcken auf sich? Ich finde ja, es ist eine hohe Kunst, mit einem Rucksack durch eine Menschenmenge zu gehen.
Ja, also eine hohe Kunst würde ich das jetzt nicht nennen. Da braucht man einfach nur ein bisschen praktischen Menschenverstand, dass man sich vorstellen kann, dass wenn ich einen vollgepackten Rucksack habe mit einer gewissen Füllmenge, also auch Maßen, Außenmaßen, und ich bewege mich zum Beispiel in einem Zug oder in einer Straßenbahn oder nah an Menschen, das ist so schwer, finde ich nicht, dass man dann die Transferleistung hat. Ich bin also nah daran, dem anderen meinen Rucksack ins Gesicht zu donnern. Es ist mir gestern im Zug wieder passiert. Da hat mir ein Rucksack wieder mein Gesicht aufgerissen, weil der Mensch im Gang sich den Rucksack auf den Rücken schmiss. Und da sitze ich ja nun. Also er könnte ja wissen, dass der vollbesetzte Zug lauter Menschen auf den Plätzen beherbergt. Nun gut. Und darüber habe ich ein lustiges Kapitel geschrieben, weil ich in all diesen sehr ernsthaften Gedanken, die ich mir über unser Miteinander und leider auch gegeneinander mache und was ich so für Ideen dazu habe, das muss ich schon allein für mein Überleben, aber auch, ich glaube, grundsätzlich fürs Überleben, muss ich da pausieren mit heiteren, lustigen Beobachtungen. Das ist bei mir einfach so. Wenn ich mich lange mit etwas sehr ernsthaft beschäftige, dann fällt mir was ins Auge, wo ich dann plötzlich wieder lachen muss. Gott sei Dank ist das so.
Es gibt ja auch das Stichwort Diversität. Ist es so, dass Ihnen manchmal so die Sprachwächter, die wir heute haben, ein bisschen Angst machen?
Nein, die machen mir keine Angst. Mir macht das naturell von Menschen Angst, die denken, die daran glauben, es gäbe eine Kontrolle, die man nur genau ausüben muss und dann hat man alles im Griff, weil das ja nicht stimmt. Wir leben alle in Gleichzeitigkeit, in sowohl als auch, in Diversität. Leben ist Diversität. Es wird ja dauernd die Diversität jetzt besprochen seit einiger Zeit. Das Leben ist divers. Also das haben wir gar nicht selber erfunden und auch niemand, der Diversität einklagt, klagt irgendetwas ein. Es steht ihm sowieso nicht zu, weil divers sind wir. Das längst vor uns, vor ja Millionen Jahren, war Leben schon divers. Das ist im Leben immanent.
Was ich übrigens eine schöne Botschaft Ihres Buches finde, ist, dass Sie Menschen mögen. Das merkt man schon im Vorwort, so wie Sie Menschen ansprechen, dass Sie bei allem, was Ihnen auf die Nerven geht und was Sie ärgert, Sie mögen Menschen. Oder habe ich das falsch wahrgenommen?
Doch, das stimmt. Eigentlich ja. Und uneigentlich hasse ich sie immer wieder, wenn ich mittendrin stehe und denke, was ist denn mit dir schon wieder los, dass du daraus eine Anleitung für dein Außenleben machst, hier auf dieser Straße oder im Laden oder sowas. Dann kommt mir so richtig der Glibber hoch. Aber ich halte ehrlich, das meine ich ganz ernst, ich halte Selbstreflexion für den Schlüssel grundsätzlich für alles. Es hat mich gerettet, sonst wäre ich heute ein sehr viel unangenehmerer Mensch, der hier sitzt. Und es ist in meinen Augen das Lösungsmittel für alles. Ich bin genauso ein normaler Mensch wie alle anderen, weil alle Menschen sind normale Menschen wie alle anderen. Wir können ihnen Preise verleihen, wir können sie vergöttern. Sie sind alle genauso. Wir sind alle gleichwertig und alle auch unseren Reflexen ausgeliefert. Und den Unterschied machen die Menschen, die reflektieren können, die sich bemerken können und sagen können, uiuiui, was nimm du dich jetzt aber mal raus hier. Du stehst jetzt gerade hinter der Frau und wünschst dir die Pest an den Leib, weil du die für sehr unfreundlich hältst. Du weißt nichts über diese Dame und das, was du ihr gerade vorwirfst, entsteht gerade in dir selber auch. Du bist jetzt hinter der stehend genauso unangenehm wie die. Mich rettet das, sonst könnte ich mit diesen vielen Menschen um mich herum ja gar nicht leben. Und das merke ich auch. Viele Menschen glauben ja, ich kann mit diesen anderen Menschen, ich kann nicht mehr leben mit ihnen. Es ist alles. Jeder ist mir eine furchtbare Zumutung. Das wird so bleiben. Wir sind einander Zumutung. Und es ist jedes einzelnen Aufgabe zu sagen, oh, ich für den anderen ja auch. Und dann bist du nicht mehr so gnadenlos mit dem anderen. Wenn du weißt, der Fehler des anderen ist immer auch in mir zu finden. Es geht gar nicht anders.
Ja, und wer weiß, was in demjenigen vorgeht, der uns einfach nur schlecht gelaunt und übel entgegenkommt. Man weiß ja nicht, in welcher biografischen Lage der sich befindet.
Ganz genau. Und wie schön es für den wäre, wenn wir einfach mal nur zuzwinkern würden.
Wie reagieren Sie denn darauf? Letztlich wäre das ja eigentlich auch eine Belehrung, wenn ich sage, sei doch nicht so miesepampelig.
Ja, also sage ich demjenigen ja auch nicht. Ich versuche, also an Tagen, wo ich gut aufgeräumt bin, versuche ich wirklich mit irgendeiner Heiterkeit das zu entspannen. Und meistens gelingt das auch. Und wenn es nicht gelingt, ist auch nicht schlimm. Dann war es halt ein Versuch.
Ich glaube aber, Sie gehen auch zuversichtlich durchs Leben. Jedenfalls strahlen Sie das aus. Oder gibt es eine zweite Cordula Stratmann, die melancholisch und verzweifelt ist, mutlos?
Selbstverständlich gibt es das. Sonst gäbe es die Zuversichtliche nicht. Man ist nicht, es gibt niemanden, glauben Sie das mal nicht, es gibt niemanden, der auf die Welt gekommen ist und mit einem wahnsinnig heiteren Gemüt gesegnet. Das ist unstörbar und deswegen ist er immer bestens drauf und kennt es auch nicht, mal heulend auf der Matratze zu landen. Ich glaube, dass das Normale bei uns Menschen ist, dass auch die Leute, die mit ihrer guten Laune versuchen voranzugehen, dass die zwischendurch einknicken und dann auch wieder sich aufrichten müssen. Das gehört zum normalen Dasein.
Se pensi che gli anni non hanno.
NDR Kultur à la carte, heute mit der Komikerin, Autorin und Familientherapeutin Cordula Stratmann. Wir haben schon gesprochen über ihre Arbeit als systemische Familientherapeutin. Wir haben über Komik gesprochen. Über sie als Autorin haben wir auch schon ein bisschen gesprochen. Sie schöpfen da auch aus dem Familienfundus.
Ja, immer. Wir schöpfen ja alle aus unserem Familienfundus, auch wenn wir es gar nicht wollen.
Ist das abgesprochen mit den anderen oder haben Sie einen Freibrief?
Erstens habe ich nirgendwo Indiskretionen ausgeplaudert. Das würde ich niemals tun. Ich erwähne meine Brüder stets liebevoll, heiter und ohne, dass sie zu personalisieren sind. Also das ist wichtig. Und über meine Mutter schreibe ich auch, oder über meinen Vater schreibe ich. Ich schreibe über die ganzen Menschen, die in meinem Leben wichtig sind, in einer liebevollen Distanz.
Ich glaube, der Grundtenor Ihres künstlerischen Schaffens und Ihrer Arbeit als Therapeutin ist, wenn ich es zusammenfassen sollte, jetzt am Ende unseres Gespräches, würde ich sagen, Sie vertreten mit großer Leidenschaft die Erkenntnis, wir brauchen einander.
Ja, so ist das. Genau so ist das.
Wir brauchten Sie heute für diese Sendung. Ich brauchte Sie als Gesprächspartnerin, das hat mir viel bedeutet. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, das war auch für mich ein sehr schönes Gespräch.
Das Buch »Wo war ich stehen geblieben« von Cordula Stratmann ist im DTV-Verlag erschienen. Alles Gute für das Buch und vor allem für Sie.
Danke ich Ihnen und das wünsche ich Ihnen auch.
Danke. Am Mikrofon verabschiedet sich Annemarie Stoltenberg.